Kurznachrichten.
Ein wenig schlechte Laune für den Westen. Ha, Michael Lüders ist wieder da.
Dieses Projekt ist gescheitert. De facto haben die USA und Israel diesen ihren Angriffskrieg verloren. Und der Grund dafür ist eigentlich fast ein banaler. Jeder einigermaßen mit der Region versierte, hätte den Amerikanern wie auch den Israelis sagen können, dass es so nicht funktionieren kann. Aber man hat offenbar alle Bedenken beiseite gefegt, denn der Iran, eine militärische Mittelmacht, war in der Lage, durch eine asymmetrische Kriegsführung und vor allem durch die Sperrung der Straße von Hormuz der Gegenseite, wenn ich so sagen darf, eine schwere Niederlage zuzufügen. De facto haben die USA diesen Krieg verloren.
It's over.
Dann können wir ja Schluss machen für heute. Nee, mach mal nicht.
Das Ende der USA im Nahen Osten wird der Titel der neuen Tirade.
Und nun das Dossier.
Erste Schlager für dieses kam von Roy Orbison, It's Over. Die Straße von Hormuz, ein wichtiger Faktor in der Einschätzung des Michael Lüders.
Sesamstraße von Hormuz, ja. Da, wo die ganzen Öltanker durchsegeln, Alhamdulillah.
Und gleichzeitig haben die Iraner sukzessive die militärische Infrastruktur der USA in den arabischen Golfstaaten zerstört und haben darüber hinaus auch Angriffe geflogen auf wichtige Ziele in den Ländern der arabischen Golfstaaten, die besonders eng mit den USA und Israel verbunden sind. Die Zerstörungen der amerikanischen Infrastruktur in den arabischen Golfstaaten, aber auch in Jordanien, sind so immens, dass es mindestens zweistellige Milliardenbeträge erfordern würde, sie alle wiederherzustellen. Ob das geschehen wird oder nicht, ist gegenwärtig völlig offen. Hinzu kommt, dass sich die geostrategischen Rahmenbedingungen eben auch verändert haben und es nicht gesagt ist, dass die Golfaraber, die Arabischen, künftig nur noch ihre Sicherheit in die Hände der USA legen wollen.
Schlechte Zeiten für den EFN.
Also die USA verlangen von den Staaten der Welt, dass sie mit dem Iran keinen Handel mehr treiben. Andernfalls würden sie mit Sekundärsanktionen durch die Vereinigten Staaten belegt werden. Das alles ist natürlich keine wirklich gute Idee und vor allem diese Prognose sei gewagt. Es wird nicht klappen, weil wichtige Staaten weltweit und auch in der Region sich diesen Boykottmaßnahmen nicht anschließen werden. Allen voran natürlich China nicht, Russland nicht, aber auch die Türkei und der Irak, ebenfalls sehr wichtige Handelspartner des Irans, werden sich daran nicht beteiligen. Interessanterweise haben die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund des massiven Drucks der USA gesagt, wir werden von nun an alle Handelsbeziehungen mit dem Iran aussetzen. Und auf den ersten Blick könnte man denken, oh, das könnte aber gefährlich werden für den Iran, denn die Vereinigten Arabischen Emirate sind dasjenige Land, über das der Iran seine Waren und Dienstleistungen beziehen kann, also was der Iran selber nicht einführen kann aufgrund von Boykottmaßnahmen. Das geht erstmal in die VAE und von dort wird es weiter verschifft in den Iran und auch ein Großteil des Finanztransfers des Irans wird über die Banken von Dubai abgewickelt. Also auf den ersten Blick, das könnte gefährlich werden für den Iran. Auf den zweiten Blick relativiert sich die ganze Sache. Die Vereinigten Arabischen Emirate, also sprich die Zentralregierung in Abu Dhabi, sie sagt Boykott des Irans. Aber von den 7 Golfemiraten ist eines ausgeschert und zwar das Wichtigste, nämlich Dubai mit der gleichnamigen Hauptstadt Dubai. Warum? Weil Dubai ein Finanzzentrum ist, wie erwähnt, für den Iran. Und da werden solch umfangreiche Geschäfte getätigt, dass so viele Leute so viel Geld damit verdienen, die denken gar nicht daran, das Ganze außer Kraft zu setzen. Also Dubai schließt sich den Sanktionen, die die Zentralregierung verkündet hat, ausdrücklich nicht an. Und das zeigt schon, warum diese ganzen Maßnahmen der USA nicht funktionieren werden. Hinzu kommt, dass die Iraner gesagt haben, wir betrachten die ökonomische Kriegsführung gegen uns als einen kriegerischen Akt. Also würden jetzt beispielsweise andere Staaten sich der VAE anschließen oder die VAE wirklich die Geschäfte gänzlich einschränken mit dem Iran, würde der Iran militärisch reagieren. Im Augenblick hat er dafür aber keine Veranlassung, denn wie gesagt, der Handel und Wandel über Dubai funktioniert nach wie vor. Einfach deswegen, weil zu viele Leute zu viel Geld damit verdienen, mit diesem Zwischenhandel über die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt natürlich auch hier ein demografisches Motiv, warum die Emiratis Anlass haben, ein bisschen vorsichtig zu sein. Denn jeder 12. Bewohner der Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Iraner. Und im Golfemirat Dubai leben mehr Iraner als Emiratis. Also wenn man die Sache zu Ende denkt, dann sieht das nicht wirklich gut aus, wenn es wirklich hart auf hart käme. Die Emiratis haben also allen Grund, da also sehr vorsichtig zu sein. Und auch der Flugverkehr zwischen Dubai und dem Iran geht weiter, ist sogar noch intensiviert worden. Also dies ein erster Hinweis darauf, warum diese Boykottmaßnahmen, dieser ökonomische D-Day mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Und vor allem, was auch in der medialen Berichterstattung hier sehr zu kurz kommt und selten erwähnt wird, richtig, die Amerikaner blockieren die iranischen Häfen. Aber der Iran hat ja nun zahlreiche Landverbindungen. Es ist ja nicht so, dass es eine Insel wäre. Und über diese Landverbindungen kann der Iran weiterhin mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgt werden. Das Land ist auch so groß, 2,5-mal größer als Deutschland, dass auch die Lebensmittelversorgung gewährleistet ist. Also den Iran wirtschaftlich zu strangulieren, ist, wenn man alleine auf die Landkarte guckt, im Grunde genommen ein Ding der schieren Unmöglichkeit. Das kann nicht funktionieren. Aber, und hier kommt jetzt der Joker, und das hört man selten in der hiesigen Darstellung, nach wie vor ist ja die Straße von Hormuz geschlossen, jetzt erst recht. Das bedeutet, dass die arabischen Golfstaaten, die Verbündeten der USA, nichts exportieren oder nur sehr wenig exportieren und importieren können. Das einzige Land, wo der Iran jetzt eine Ausnahme gemacht hat, das sind die Exporte aus dem Irak, die Ölexporte aus dem Irak, ausgehend von Basra, die können raus. Aber ansonsten ist so ziemlich diese Straße dicht. Das heißt, je mehr dieser ökonomische Druck auf den Iran fortdauert, je länger dieser fortdauert, umso intensiver werden die Iraner ihrerseits die arabischen Golfstaaten in den Würgegriff nehmen. Ja, und die Frage ist natürlich, wer hält länger durch? Für die USA zählen natürlich in erster Linie Zwischenwahlen im November, damit die Energiepreise nicht weiter explodieren. Das ist ja so das Maß der Dinge für die Regierung Trump. Vor dem Krieg lag der Preis pro Gallon, also es sind knapp 4 Liter Benzin in den USA, bei 2,87 etwa. Und jetzt liegt er bei 4,04 Dollar. Also das ist schon ein ganz ordentlicher Unterschied. Ich meine, die Preise sind immer noch harmlos, wenn man sie vergleicht mit den Preisen hier bei uns. Aber für die Amerikaner ist das natürlich eine andere Dimension noch. Das Land ist ja auch ein bisschen größer als Deutschland.
Immer wieder huscht dem Michael Lüders ein Grinsen über das Gesicht. Meinen ausgewogenen Kommentar zu den Benzinpreisen kennen Sie ja.
Wenn also ein Fünftel der Energieversorgung der Welt nicht mehr gewährleistet ist durch die Straße von Hormuz, dann müsste ja eigentlich der Energiepreis explodieren. Dann müsste ja der Barrel Öl schon 100 Dollar kosten. Und das ist aber nicht der Fall, sondern der liegt immer noch je nach Tagesberechnung und je nach Sorte irgendwo zwischen 83 und 92 Dollar pro Barrel. Viele prognostizieren allerdings bis Ende des Jahres einen Erdölpreis von bis zu 135 Dollar pro Barrel. Also das Schlimmste ist noch nicht überstanden. Zwei entscheidende Gründe, warum die Preise noch nicht völlig durch die Decke gegangen sind. Zum einen, sehr erstaunlich, die Chinesen haben ihre Importe aus der Region reduziert. Nicht wegen der Blockade, da trauen sich die Amerikaner nicht ran, so ohne weiteres chinesische Schiffe zu blockieren, sondern die Chinesen haben eigentlich sehr clever agiert. Die haben gesagt, okay, die fernöstlichen Staaten brauchen Energieversorgung, Erdölversorgung. Je mehr wir in China kaufen und verbrauchen, desto höher der Energiepreis, desto höher die Verschuldung unserer Wirtschaftspartner im Fernen Osten, von Vietnam über Sri Lanka bis Pakistan und so weiter. Daran haben wir kein Interesse. Also reduzieren wir unsere Aufkäufe, bedienen uns stattdessen aus unseren strategischen Ölreserven, halten den Preis dadurch einigermaßen noch in kontrollierbaren Größen und die Wirtschaft unserer Nachbarstaaten wird dadurch nicht ins Exzessive getrieben mit Blick auf Zahlungsunfähigkeit oder orbitanten Preisen. Denn dann könnten ja auch chinesische Waren in diesen Ländern nicht mehr in dem Umfang eingekauft werden. Also im Grunde genommen eine sehr weitsichtige Strategie. Wir sind ja geneigt zu glauben, dass Länder wie China, Iran, Russland, da sind ja nur Schurken da am Wirken. Aber diese Schurken können ziemlich gut rechnen und ihre eigenen strategischen Interessen erkennen und dementsprechend handeln. Das unterscheidet sich grundsätzlich zum Beispiel von der Regierung Merz. Stichwort Energieversorgung für Deutschland.
Merz hat andere Konzepte.
Deutschland schreckt ab.
Reserven haben es so an sich, dass sie irgendwann sinken. Und die Zeit spielt wohl für den Iran. Da können Rammstein noch so intonieren, die Zeit läuft. Wiederholt hebt Michael Lüders lobend das US-Periodikum Foreign Affairs hervor.
Das Dossier.
Seit 1922 vierteljährlich in New York erscheinen.
New York! Es gibt ein maßgebliches Leitorgan US-amerikanischer Außenpolitik, das ist Foreign Affairs. Und in einer der letzten Ausgaben ist ein Essay erschienen aus der Feder des US-Politologen Mark Lynch. Und dieser Essay ist sehr lesenswert und er trägt den Titel The End of the American Middle East, das Ende des amerikanischen Nahen Osten. Ich muss an dieser Stelle mal einfügen, ich finde das wirklich erstaunlich. In den USA, also einer imperialen Macht mit einer sehr fragwürdigen politischen Führung und so weiter, aber es gibt immer noch die Möglichkeit für intelligente Zeitgenossen wie diesen Politologen Mark Lynch in einer führenden Publikation in den USA, Fachpublikation, einen sehr kritischen Essay zu veröffentlichen über die amerikanische Vorgehensweise im Nahen Osten und die Folgen, die diese hat für die USA. Das wäre, wenn man es überträgt, auf deutsche Verhältnisse so nicht denkbar. Unvorstellbar, dass die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik oder die Stiftung Wissenschaft und Politik, die beiden wichtigsten von der Bundesregierung finanzierten sogenannten Think Tanks, ein Essay veröffentlichen würden, wo drin steht, warum die deutsche Politik gegenüber der Ukraine an Dämlichkeit kaum zu überbieten ist, weil man sich völlig abhängig macht gegenüber einem absolut korrupten Land, einem Geldgrab, ohne eine strategische Perspektive zu haben, jenseits der Forderung von Zelensky, gebt uns mehr Geld.
Give us a credit. Ob der US-amerikanischen Medienlandschaft teile ich das Lob des Michael Lüders. Auch der iranische Außenminister oder Peskov oder Lavrov traten im US-amerikanischen Fernsehen regelmäßig auf. Nun aber zu einem Artikel von Mark Lynch.
Zitat: Der amerikanische Nahe Osten ist Geschichte. Die regionale Ordnung, die seit 1991 Bestand hatte, gehört zu den vielen politischen Opfern des US-amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran. Der gescheiterte amerikanisch-israelische Versuch, das Regime in Teheran zu stürzen, kommt einer Bankrotterklärung gleich. Jahrzehnte der Sanktionen und der Anwendung von Gewalt sind als gescheitert anzusehen. Zitat Ende. Das ist ein ziemlicher Klopper. Er bezieht sich auf das Jahr 1991. Was meint er damit? 1991 ist dasjenige Jahr gewesen, als die Amerikaner die irakischen Besatzer Kuwaits aus Kuwait vertrieben hatten. Im Anschluss daran etablierten die USA eine Sicherheitsarchitektur, die vereinfacht gesagt darin bestand, dass die USA in allen Golfstaaten militärische Stützpunkte aufbauten und die sich größtenteils von den arabischen Golfstaaten finanzieren ließen, was natürlich ein warmer Regen war für die US-amerikanische Rüstungsindustrie. Wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, zu Beginn der 1970er Jahre, verstärkt nach dem Oktoberkrieg 1973, haben die USA, damals unter Federführung von Henry Kissinger, die arabischen Golfstaaten dazu gebracht, dass sie ihren gesamten Öl- und Erdgashandel auf Dollarbasis abwickeln. Und das war im Grunde genommen ein goldener Handschlag, weil dieser Deal, dass sozusagen die Erdölversorgung in weiten Teilen der Welt auf Dollarbasis abzuwickeln war, bedeutete für die USA gewissermaßen einen Freibrief, sich nach Belieben verschulden zu können. Und genau das haben sie auch getan, über die Jahrzehnte hinweg. Die Staatsschulden in den USA sind gerade erst auf die Rekordhöhe von 40 Billionen US-Dollar gestiegen. In diesem Jahr müssen die USA Zinsen begleichen, also für die Zinstilgung 1 Billion US-Dollar aufbringen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alleine für die Tilgung von Zinsschuld 1 Billion US-Dollar, das entspricht in etwa dem zweifachen Jahreshaushalt des Staatsbudgets der Bundesrepublik Deutschland. Nur Zinstilgung. Das ist Wahnsinn. Und die Schulden der USA haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt, von 20 Billionen auf 40 Billionen. Und ein wesentlicher Grund ist die militärische Überdehnung der USA, dieses Geld, das sie in sinnlose Kriege pulvern, das alles ist auf Dauer in dieser Form so nicht mehr zu finanzieren. Das Problem ist, dass diese Dollaranbindung durch die Entwicklung in den letzten Jahren, vor allem dadurch, dass während der Trump-Administration diese ganzen Sanktionen verhängt worden sind. Das war natürlich ein Warnsignal auch für die arabischen Golfstaaten, die sich gesagt haben, nee, also wir können jetzt nicht nur auf den Dollar setzen, das ist zu gefährlich. Erstens ist die amerikanische Volkswirtschaft im Niedergang begriffen und zweitens, wir wollen nicht erleben, dass wir dasselbe erfahren müssen wie Russland oder wie der Iran. Wir müssen diversifizieren. Und das haben die arabischen Golfstaaten massiv getan. Sie handeln nicht mehr alleine in Dollar, wenn es darum geht, zum Beispiel Geschäfte mit China abzuwickeln oder mit Indien. Da wird in anderen Währungen oder mit Bitcoin oder mit Naturalien bezahlt. Also man findet Deals am Dollar vorbei. Und das wiederum bedeutet für die USA nichts Gutes, denn in der Vergangenheit war es so, dass diejenigen Staaten der Welt, die eben Handel auf Dollarbasis betrieben und die angewiesen waren auf Dollar zum Bezahlen ihrer Handelsströme, vor allem in US-amerikanische Staatsanleihen investiert haben, die entsprechend gering verzinst wurden. Aber das waren sozusagen Schuldscheine mit einer Sicherheit. Das war gut angelegtes Geld, vordergründig. Nun ist es aber so, dass in den letzten Wochen und Monaten, also parallel zu diesem Iran-Krieg, zahlreiche Staaten der Welt, allen voran China und Indien, aber auch europäische Staaten, hier allen voran Großbritannien und Frankreich, Klammer auf, Deutschland nicht, man ist ja gerne dankbarer Vasall, Klammer zu. Sie haben angefangen, erhebliche Teile ihrer amerikanischen Staatsanleihen zu verkaufen. Das muss sehr austariert geschehen. Wenn alle Staaten gleichzeitig ihre gesamten US-Staatsanleihen zurückgeben würden, dann würde die Weltwirtschaft implodieren. Das geht also nicht. Also man muss aber es ein bisschen bündeln. Das Ergebnis ist, dass die Amerikaner jetzt mehr Zinsen zahlen müssen für ihre Staatsschuld, was den weiteren wirtschaftlichen Niedergang der USA beschleunigt. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum die Amerikaner jetzt wie die Wahnsinnigen versuchen, zum Beispiel ein Land wie Kanada mit ihren Zöllen zu erpressen. Sie brauchen dringend Geld. Sie könnten natürlich eine andere Politik betreiben mit ein bisschen mehr Vernunft und weniger militärischer Aggressivität, aber wir wollen jetzt ja nicht irgendwie in den falschen Kategorien denken. Also kurzum, die USA stehen mit dem Rücken zur Wand und haben sich dermaßen verzockt mit diesem Krieg, dass er in der Tat, wie dieser US-Politologe in Foreign Affairs schreibt, diese Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten, die wird es nicht mehr unter US-amerikanischer Führung geben.
Verwerfungen in der US-amerikanischen Finanzarchitektur waren schon während meiner Studierendenzeit zu Gotha Thema. Aus westlichen Medien schwappte ins Land die Erzählung über den Film Wall Street von Oliver Stein mit Michael Douglas, der sicher eher aus rechtlichen Gründen in der DDR nicht lief. Wenn wir bei unseren dialektisch-historischen Lehrern diese Dinge besprechen wollten, kamen wir oft nicht weiter. Ich habe den Eindruck, dass es mit Bildung und Analyse in China, Iran, Russland besser bestellt sein könnte. Lüders arbeitet sich in seinem aktuellen Aufsager sehr, sehr lange dann an Israel ab. Unglaubliche Zitate, unglaubliche Verbrechen, die auch mich ernsthaft an einigen Grundbastionen zweifeln lassen. Bei Interesse sicher selbst anhören, vergnügungssteuerpflichtig ist es nicht. Lüders kommt zu einem Fazit.
Und ich denke, wenn man diese Menschenverachtung, die Israel sich hier erlaubt und die in Deutschland gehegte Staatsräson geradezu ad absurdum führt, wenn man sich das vor Augen führt und dann auch noch den Krieg gegen den Iran, der die Weltwirtschaft mehr und mehr zu strangulieren droht, wenn man sich des Weiteren den Krieg in der Ukraine ansieht, wo maßgebliche Akteure im Westen, vor allem auch in der Bundesregierung, nach wie vor der Meinung sind, man könne diesen Krieg mit einem Sieg der Ukraine über Russlands beenden, obwohl jeder, der ein bisschen die Dinge realistisch verfolgt, wenn man Militärexperten aus Österreich oder der Schweiz beispielsweise wenn man ihnen folgt, dann weiß man, dass das eine Illusion ist. Kurzum, im Grunde genommen kann doch die Quintessenz aus diesen Beobachtungen und Erfahrungen nur sein, dass man wegkommen muss von einer Logik der Menschenverachtung, der Kriegsführung, des Dominanzstrebens, des Strebens nach Hegemonie. Das ist der falsche Weg. Es ist ein Weg der Selbstzerstörung. Es gibt nur eine Alternative zu diesem Weg und es ist der Weg der Diplomatie, der Ausgewogenheit und des Rückkehrs zur internationalen Rechtsnorm. Und wer sich an diesen Rechtsnormen nicht orientiert, der muss dann gegebenenfalls mit den Folgen rechnen. Und das gilt auch gegenüber Bullies wie den USA. Der kanadische Premierminister macht es gerade vor. Kanada steht ja ebenfalls im Visier fragwürdiger US-Sanktionen. Aber er leistet Widerstand im Rahmen seiner Möglichkeiten. Dann vergleiche das einmal mit dem Verhalten der EU gegenüber den Forderungen aus den USA. So wird das alles nichts in der internationalen Politik. Wenn wir in Frieden weiter existieren und leben wollen, dann müssen wir dieser falschen Politik etwas entgegensetzen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich politisch engagiere, weil ich der festen Überzeugung bin, nur Diplomatie wird die Welt, die wir kennen und die wir auch unseren Kindern weiterreichen wollen, am Leben erhalten. Die Alternative ist Selbstzerstörung, Entmenschlichung, Faschismus, unendlose Kriege.
Mir scheint das nicht nur Alternative, sondern einiger Konzept zu sein. Michael Lüders, das Dossier. So hoch das Ausmaß der Schlüssigkeit des von Lüders Gesagten, so widersprüchlich aber auch die Meldung. ORF berichtet, in der Straße von Hormuz ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Noch offen, wer für den Angriff verantwortlich.
Sesamstraße von Hormuz, ja. Da, wo die ganzen Öltanker durchsegeln, alhamdulillah.
Iranische Nachrichtenseite IRNA zitiert den Präsidenten Pezeshkian vor der Abreise zum 26. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Wir suchen keinen Krieg, werden aber auf Aggressoren entschlossen reagieren.
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Ach, Svetlana. Tagesschau zweifelt an Donald Trumps Ölversprechen, genannt der Deal mit Venezuela. Das Land erwägt den Austritt aus der OPEC. Die Tagesschau zitiert die Präsidentin Rodriguez. Venezuela behält das Eigentumsrecht und die Souveränität über seine Ressourcen. Grüße aus dem souveränen Deutschland.
Eben kam die Meldung rein, dass Polen offenbar indirekt angegriffen wurde.
Bei mir noch nicht, aber Alexander Rauer vom Vermietertagebuch ist immer etwas schneller. Schlimmer noch, nicht selten, nicht völlig falsch. Ich fühle den Wind der Eskalation.
Deutschland schreckt ab.
Es widerspricht Markus Frohnmeier dem Bundeskanzler Merz. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion warnt im Politico-Podcast, Russland voreilig für die Drohnenvorfälle zu beschuldigen. Er erklärt, er fühlt sich nicht von Russland bedroht. Auch nicht offenbare ich am 1. September 2026 dem Internationalen Kindertag. Konstantin Schreiber hetzte für die Tagesschau, hetzte noch mehr für den Springer Verlag und jetzt offenbar auf eigene Nacken.
Wenn man in diesen Wochen manche Reportagen über Sachsen-Anhalt liest oder sieht, könnte man glauben, die Landtagswahl finde nicht in einem deutschen Bundesland statt, sondern irgendwo in einer schwer zugänglichen Region, für die man am besten Gummistiefel, Tropenhelm und einen erfahrenen Expeditionsleiter mitnimmt.
Anranzen will er sich den Ostdeutschen.
Ist ein bisschen überspitzt, aber genau diese Überspitzung beschreibt ein Problem, das mich an der Berichterstattung vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zunehmend stört. Es ist dieser leicht ethnologische Blick auf Ostdeutschland. Der Blick auf eine Bevölkerung, die nicht einfach politisch anders wählt, sondern die zunächst einmal erklärt werden muss.
Keine Angst, Konstantin. Ich sehe nur aus wie ein Mensch. Und da ist auch das Slawische.
Ostdeutschland werde weniger als Teil Deutschlands betrachtet, denn als dessen politisches Freilichtmuseum. Der Journalist kommt an, er besucht einen Marktplatz. Dort findet er erstaunlicherweise Menschen.
Nein, Konstantin, Kreaturen, die so aussehen wie Menschen oder sich tarnen als Menschen.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Aber noch exotischer Kuba.
Kuba did not stay silent when the world needed it.
Über die Kubaner erzählt Christoph Hörst.
Kuba hilft sich selbst. Kubanische Experten haben neue eigene Ölquellen erschlossen, den rückläufigen Trend heimischer Rohölproduktion umgekehrt und inzwischen drei Raffinerien modernisiert um höherwertige Ölprodukte herzustellen. Darüber hinaus wurden kurzfristig über 50 Photovoltaik-Solarparks mit einer Leistung von über 1000 Megawatt errichtet, die während der sonnenreichsten Stunden 38% des Tagesbedarfs decken. Und schließlich hat Kuba 348 Megawatt thermischer Kraftwerkskapazität in stillgelegten Anlagen wieder in Betrieb genommen. All das ist aber immer noch himmelweit entfernt vom Mindestbedarf.
Was brauchen wir? Knarren, Kursverlust bei Rheinmetall, Börse Online. Auch schreibt man von Verzögerungen und Qualitätsmängel. Der MDR berichtet, das Rüstungsunternehmen Covenant aus den USA, es plant eine Rüstungsfabrik in Leipzig.
Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute. Das könnte passieren.
Dafür mögliche Bombenziele in der Region. Ist doch auch was.
Gleichzeitig geht aber die Kaufbereitschaft der Verbraucher zurück.
Gemeldet. Beste Svetlana wird eine Inflation von fast 3%. Quelle das Statistische Bundesamt. Gestern gab es wüste Gewitter bei mir. Jetzt Sonne, Wolken, Schauer.
Herzlich willkommen im meteorologischen Herbst 2026.
Durchwachsen geht es weiter, im Norden kühler, im Süden sommerlicher.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.